Ja, liebe Geschwister, möchte ich euch alle ganz herzlich begrüßen an diesem Nachmittag und bin froh, dass doch so manche gekommen sind, dass wir miteinander das wunderbare Wort Gottes betrachten dürfen zu einem sicherlich etwas besonderen und nicht ganz alltäglichen Thema, aber einem Thema, das, denke ich, uns alle auch als Gläubige betrifft. Das Hauptthema oder das Generalthema dieser Vorträge an diesem Wochenende soll eigentlich sein: der Sieg Jesu Christi über alle Mächte der Finsternis. Wir werden uns auch das eine oder andere beschäftigen müssen mit den Listen und Tricks des Widersachers, des Feindes, des Teufels. Aber wir wollen dem nicht zu viel Beachtung schenken. Das ist eine der traurigen Dinge, die passieren, wenn falsche, unausgewogene oder verkehrte Lehren über dieses Thema verbreitet werden, dass dann dem Widersacher und seiner Macht und seinen Wirkungen eine ganz ungute Aufmerksamkeit gewidmet wird. Aber die Tatsache, die uns die Bibel so wunderbar und vielfältig bezeugt, ist, dass der Herr Jesus Christus Sieger ist über alle Macht der Finsternis, über den Tod, die Sünde, die Welt, über den Fürsten dieser Welt, dass er besiegt ist. Und das soll der Hauptakzent auch unserer Vorträge sein. Wir wollen am Anfang eben dieses Thema behandeln, Christus und sein Sieg über die Mächte der Finsternis. Und wir wollen dann auf diese spezielle Frage der Befreiungsseelsorge eingehen. Die Frage, ist es richtig, wenn man aus wiedergeborenen Gläubigen böse Geister, Dämonen austreiben will, wie das eben etliche, auch zum Teil wirklich ernste Christen sagen. Und dann soll es morgen darum gehen, wie überwinden wir die Listen des Widersachers, die in unserem ganz normalen geistlichen Leben uns anfechten können. Da geht es um Epheser 6, um die geistliche Waffenrüstung, wie wir Tag für Tag eben auch allen Angriffen des Feindes widerstehen können. Das sind so die drei Themen, die an diesem Wochenende behandelt werden sollen. Und ich möchte am Anfang unseres ersten Themas ein Bibelwort aus dem Kolosserbrief lesen. Dieser Brief ist übrigens ein Schlüsselbrief für unser Thema. Wer sich vertiefen will und noch weiter auseinandersetzen will mit diesem Thema, dem sei also der Kolosserbrief ganz ans Herz gelegt. Dort finden wir zentrale, ganz wichtige Aussagen, die uns da weiterhelfen. Kolosser 2, Vers 9 bis 15. Da lesen wir über den Herrn Jesus. Denn in ihm, in dem Herrn Jesus Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. In ihm seid ihr auch beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden in der Beschneidung des Christus. Da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe, in ihm seid ihr auch mit auferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Also die erste Aussage, die wir hier lesen in diesem Abschnitt, ist: in dem Herrn Jesus Christus ist die ganze Fülle, Überfluss, alles, was wir brauchen, alles an Gnade, alles an Befreiung, alles an Erlösung und Vergebung haben wir in dem Herrn Jesus. Und er gibt uns überströmend Anteil an seinem Sieg. Und dann lesen wir, wie das geschieht, dass wir mit ihm identifiziert, eins gemacht sind, Römer 6, mit ihm gekreuzigt, mit ihm den fleischlichen Lüsten und Begierden gestorben, mit ihm auferweckt zu neuem Leben in der Kraft Gottes. Das ist unsere Stellung in Christus. Und das ist es auch, was uns zu Siegern macht über die Mächte und Listen der Finsternis. Dass wir in Christus sind, nicht dass wir selber irgendeine Macht und Kraft hätten gegenüber dem Teufel. Da haben wir gar keine. Als Geschöpfe sind wir diesem listigen Engel weit unterlegen. Aber in Christus überwinden wir weit. Das ist das Thema, mit dem wir uns beschäftigen wollen. Und dann kommt die Grundlage unseres Sieges. wird uns beschrieben in den folgenden drei Versen. Er hat auch euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm, nämlich mit Christus, lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben, am Kreuz. Und wisst ihr, das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen, was hier gelehrt wird. Der Satan hat Macht über jeden Sünder, über jeden nicht erretteten Menschen, und die Machtbasis des Teufels ist die Sünde. Damit machen wir uns nämlich mit dem Satan solidarisch, denn er hat als erstes gesündigt gegen Gott. Und in dem Maß, wie wir sündigen und in der Sünde leben und als Sünder leben, machen wir uns eins mit dem Feind, gehören in sein Reich der Finsternis, das Reich dieser Welt, und wir werden von ihm beherrscht und können gar nichts dran ändern. Das ist die Stellung des Sünders. Und was hat nun der Herr Jesus getan? Er hat unsere Schuld und Sünde getilgt. Er hat diese Anklageschrift, die der heilige, gerechte Gott gegen uns aufsetzen musste, weggetan, indem er selber die Strafe am Kreuz getragen hat. Dieses stellvertretende, vollkommene Sühnopfer des Herrn Jesus, sein mächtiges Blut, das für uns spricht und unsere Schuld tilgt, das ist eigentlich die Grundlage für unsere Errettung aus der Macht der Finsternis, für unsere Befreiung, für unseren Sieg. Und damit ist der Teufel entwaffnet. Damit ist er besiegt, weil die Schuld und Sünde ist die Basis des Teufels, über die Menschen zu herrschen. Und Menschen, die Vergebung ihrer Sünde haben durch den Herrn Jesus, sind herausgerettet aus diesem Machtbereich der Finsternis. Und sie haben Befreiung und Sieg, weil der Herr Jesus rechtmäßig dem Teufel jede Grundlage genommen hat, sie noch zu beherrschen und zu belästigen und zu knechten. Das kann nicht mehr sein, weil der Herr Jesus für uns eingetreten ist mit seinem Blut. Das ist die Grundlage, die eigentlich alles auch schon ein Stück erklärt und einleitet, was wir jetzt noch etwas genauer miteinander behandeln wollen. Wir können es nur ganz kurz tun. Da könnte man viel, viel mehr drüber sagen. Ich muss es sehr abkürzen. Aber wir wollen uns einfach einmal Gedanken machen, dass es eben neben den Menschen, die Gott geschaffen hat auf der Erde, auch noch andere intelligente Geschöpfe gibt, die berufen waren, Gott zu dienen und die im Himmel, in der unsichtbaren Welt geschaffen wurden. Und das sind die Engel. Und dieses griechische Wort Angelos heißt genauso wie das hebräische Wort Bote, Gesandter. Die Engel sind also Boten Gottes. Die Engel sind Diener, so lesen wir das im Hebräerbrief, dass sie dienstbare Geister sind, die letztlich dazu berufen sind, Gott zu dienen und dann auch den Heiligen, den auserwählten Gläubigen zu dienen. Also die Engel sind dienstbare Geister, geschaffen im Himmel, Gott anzubeten, Gott zu dienen, die Aufträge Gottes zu erfüllen. Und dort, wo Gott am Anfang Himmel und Erde schuf, da wird im Schöpfungsbericht dann nachher die Erde konzentriert behandelt und der Mensch, der auf der Erde geschaffen wurde. Aber wir sehen eben an anderer Stelle, dass Gott da auch die Engel schuf und dass die Engel eben im Himmel, im unsichtbaren Bereich der Geisterwelt, ebenfalls eine Existenz haben und von Anfang an der Schöpfung eben auch parallel zum Menschen hatten. Und nun geschah da etwas, und ich denke, das ist wichtig, dass wir das verstehen. Die Engel sind ja Geschöpfe, sie sind eigentlich abhängig von Gott, sie stehen natürlich an Macht und Weisheit weit unter dem lebendigen Gott. Aber sie stehen in gewisser Weise an Macht und Weisheit über dem Menschen, zumindest dem gefallenen Menschen. Und ein Teil dieser Engel, das zeigt uns die Bibel in verschiedenen Andeutungen und Aussagen, fiel in Sünde. Und zwar letztlich vor dem Sündenfall des Menschen. Das ist ganz eindeutig. Da gab es also ganz besonders einen Engel, der eine herausragende Stellung hatte in Gottes Schöpfungsordnung. Ein Cherubwesen, das gefallen war, weil es hochmütig war. Darüber gibt die Bibel jetzt keine ganz direkte Auskunft, sondern interessanterweise zwei Andeutungen in zwei großen Prophetenbüchern, wo wir eigentlich eine Prophetie finden über den König von Babel und den König von Tyrus. Und diese Prophetie geht eigentlich auf den Antichristen. Also die hat als Ansatz einen heidnischen König aus der damaligen Zeit, aber sie geht weit über diesen damaligen Verhältnisse hinaus. Sie schaut in die Zukunft zu dem künftigen Rebellenkönig, dem Antichristen, der sich über alles erhebt. Und mitten in diesen Prophetien über den Antichristen, wie ein Scheinwerfer, kommt plötzlich ein Engelwesen in den Blick des Propheten. Ein Engelwesen, das nicht identisch sein kann mit dem König, der da angesprochen wurde. Und über dieses Engelwesen sagt die Bibel ganz interessante Dinge. Das wollen wir uns einmal anschauen. Hesekiel 28, Vers 12 bis 17, das ist die erste Stelle, wo da etwas über den Fall des Teufels, des Widersachers, des Satan, wie das auf Hebräisch gesagt wird, der Widersacher oder Verkläger, wo darüber etwas gesagt wird. Also Hesekiel 28 kommt erst einmal eine Prophetie des Propheten Hesekiel gegenüber dem Fürsten von Tyrus, dem König von Tyrus, wo es dann heißt, Vers 2, weil sich dein Herz überhoben hat und du gesagt hast, ich bin ein Gott und sitze auf einem Götterthron mitten im Meer, da du doch nur ein Mensch und kein Gott bist und weil du dein Herz dem Herzen Gottes gleichstellst. Das erinnert uns an den Antichristen, der nach 2. Thessalonicher 2 sich in den Tempel Gottes setzen wird und sich selber als Gott ausgeben wird. Ja? Also das ist ganz sicher nicht nur auf den damaligen König von Tyrus bezogen, sondern bezieht sich auf diese künftige Gestalt, diesen Gesetzlosen, der die Sünde des Menschen vollmacht, indem er sich Gott gleich macht. Und dann kommt da eben Vers 12, dieser Einschub, der ein Engelwesen betrifft, nicht den König von Tyrus. Menschensohn, stimme ein Klagelied an über den König von Tyrus und spricht zu ihm, so spricht Gott der Herr, o du Siegel der Vollendung, voller Weisheit und vollkommener Schönheit. In Eden, im Garten Gottes warst du, mit allerlei Edelsteinen warst du bedeckt, mit Sardis, Topas, Diamant, Chrysolith, Onyx, Jaspis, Saphir, Karfunkel, Smaragd und mit Gold. Deine kunstvoll hergestellten Tamburine und Flöten waren bei dir, am Tag deiner Erschaffung wurden sie bereitet. Du warst ein gesalbter, schützender Cherub. Ja, ich hatte dich dazu eingesetzt. Du warst auf dem heiligen Berg Gottes und du wandeltest mitten unter den feurigen Steinen. Du warst vollkommen in deinen Wegen vom Tag deiner Erschaffung an, bis Sünde in dir gefunden wurde. Also da sehen wir plötzlich diesen Blick auf so ein Engelwesen, das offensichtlich eine ganz hohe Stellung hatte in der Hierarchie der Boten und dienstbaren Geister Gottes. Und das eine katastrophale Abkehr von Gott vollzogen hat. Es hat sich überhoben gegen Gott. Es hat gesündigt. Und einen weiteren Schlüssel finden wir in Jesaja 14. Auch wieder eine Prophetie eigentlich auf den Antichristus in Form eines menschlichen Königs, des Königs von Babel, gekleidet. Und auch da wieder kommt mitten in dieser Prophetie ein Ausblick auf dieses Engelwesen, das da in einer ganz besonderen Weise gesündigt hatte. Vers 12 bis 14 in Jesaja 14 lesen wir, wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Glanzstern, leuchtender, glänzender, da steht im Lateinischen Luzifer und das ist ja ein Name für den Widersacher. Wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte? Wie bist du zu Boden geschmettert, du Überwältiger der Nationen? Und doch hattest du dir in deinem Herzen vorgenommen, ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen und mich niederlassen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will emporfahren auf Wolkenhöhen, dem Allerhöchsten mich gleich machen. Auch hier sehen wir diese furchtbare Sünde des Widersachers, und diese Sünde ist der Hochmut, der Stolz, die Überhebung über den Allerhöchsten Gott. Jedes Geschöpf, die Geschöpfe, die Engelgeschöpfe, sind in der Gegenwart Gottes mit der tiefsten Demut. Und es gibt keine andere Haltung, die wir haben können, wenn wir in der Gegenwart des heiligen, großen Gottes sind. Er ist überragend, er ist von herrlicher Majestät, er ist der allein weise Gott. Vor ihm sind alle Geschöpfe nichtig. Aber dieses eine Geschöpf fand Gefallen an sich selbst und wurde stolz und überhob sich, rebellierte gegen Gott und wollte sich an die Stelle Gottes setzen. Und dieser Hochmut, dieser Stolz, dieses Ihr werdet sein wie Gott, das ist die Grundsünde des Widersachers. Und das ist diese Sünde, die er dem Menschen eingeflößt hat in der Versuchung und im Sündenfall. Und deswegen hat der Mensch auch diese schreckliche Tendenz, sich selbst zu Gott zu machen, sich zu erhöhen über den Allerhöchsten und damit abtrünnig zu werden von dem Allerhöchsten Gott. Und das ist eben das, was hier angedeutet wird. Der Engel, der eigentlich gesetzt war, Gott zu dienen, wollte sich über Gott erheben und ist damit gefallen, in Sünde gefallen und in eine schreckliche Existenz gekommen, als der Widersacher, als der Widerwirker, gegen Gott zu rebellieren. Und offensichtlich sind eine größere Zahl von Engeln mit ihm gefallen und mit ihm in diese Rebellion hineingezogen worden. Wir wissen da nicht sehr viel drüber, aber wir wissen, dass der Widersacher bezeichnet wird als der Fürst dieser Welt und als der Gott dieser Welt. Und es ist ganz klar, das kann er nur sein, weil Gott es in seiner souveränen Allmacht zugelassen hat. Es gibt manche Christen, die meinen, der Teufel hätte Gott praktisch seine Macht über die Welt abgetrotzt. Und das halte ich für einen ganz unzulässigen Gedanken. Ich bin ganz sicher, dass der souveräne, allmächtige Gott zu jeder Zeit den Teufel absetzen und in den Abgrund werfen könnte, wie er es einmal auch tun wird, wenn die Zeit gekommen ist. Aber es ist ganz offensichtlich so, dass der Widersacher in den Ratschlüssen des allmächtigen Gottes eine ganz bestimmte Rolle spielt. Und deswegen kann er noch als der Fürst dieser Welt auftreten und herrschen. Das ist also eine zugelassene Sache. Es ist ja interessant, wenn wir das sehen, auch in der Offenbarung, wenn der Antichrist und der Satan ihre Macht am stärksten erweisen in diesen falschen Wundern, wenn Feuer vom Himmel fällt, wenn das Bild angebetet wird in Offenbarung 13, da heißt es immer wieder, und es wurde ihm gegeben, Wunder zu tun. Das heißt, Gott musste zustimmen. Das konnte er nicht aus eigener Machtvollkommenheit. Der Satan ist ein gefallenes Geschöpf, das abhängig ist von der souveränen Allmacht und Herrschaft Gottes. Er kann nur so viel tun, wie Gott ihm erlaubt. Und ich kann nur vermuten, da können wir nichts Genaues drüber sagen, weil die Bibel es nicht lehrt, aber ich kann nur vermuten, Gott hat den Satan als Fürst über diese Welt eingesetzt oder belassen, nachdem der Mensch sich entschlossen hatte, nicht Gott zu vertrauen, sondern der Schlange. Dann hat Gott selber dafür gesorgt, dass die sündigen Menschen nun dieses grausame, böse Wesen, diesen Mörder und Lügner von Anfang an als König und Herrscher über sich haben mussten. Sie mussten das ernten, was sie gesät hatten. Und Gott benutzt diese böse Herrschaft, um einzelne Seelen aufzuwecken und durch Leiden oftmals dahin zu bringen, dass sie merken, das kann es doch nicht sein. Ich brauche einen Erretter, ich brauche Erlösung. Und so muss auch der Widersacher mit seinem bösen Werk letztlich den Zwecken Gottes dienen. Das ist jedenfalls meine persönliche Überzeugung von dieser Sache. Auf jeden Fall ist klar, dieser listige Engel, der viel Macht hat, aber keinesfalls allmächtig ist, der viel weiß, aber niemals allwissend ist, der auch nicht allgegenwärtig ist, der also deutlich unter Gott steht, dieser Engel durfte und darf bis heute Macht ausüben über die sündige Welt über die sündigen Menschen. Das Recht dazu hat er durch die Sünde der Menschen. Das ist sein Anrecht. Sie haben gegen Gott rebelliert und deswegen stehen sie unter der Macht des Fürsten, des großen Rebellen. Und deswegen ist es ganz klar, der Widersacher und seine bösen Engel haben eine gewisse Macht über die Menschen dieser Welt. Wir können das vielleicht einmal lesen, wie diese Macht ausgeübt wird. Das steht in Epheser 2, ganz interessante Stelle. Gleich am Anfang von Epheser 2, da lesen wir: Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten, und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Also das zeigt die Bibel, dass jeder sündige Mensch von Natur und von seinem Wesen her unter der Macht des Teufels ist. Und das ist ja diese große, typische und tückische Täuschung, die der Teufel seinen Dienern, den sündigen Menschen, ins Herz gibt. Sie meinen, sie seien autonom, sie seien selbstständig und niemand würde über sie herrschen. Der Sünder meint, ich bin mein eigener Herr, ich muss Gott nicht gehorchen, also kann ich machen, was ich will. Und in Wirklichkeit sind sie Marionetten des Teufels. Dieser Fürst dieser Welt, dieser Geist, der in der Luft herrscht, er steuert die sündigen Menschen. Sie können gar nicht machen, was sie wollen. Sie sind letztlich Sklaven des Satans. Und das ist die Botschaft, die wir auch den Menschen bringen würden. Ihr könnt gar nicht unabhängig und frei sein von irgendetwas. Entweder seid ihr Diener des Teufels oder ihr unterwerft euch Gott und nehmt den Herrn Jesus an und dann dürft ihr Diener des allerhöchsten Gottes sein. Aber gar nicht dienen, das geht gar nicht. Ja? Einem Herrn muss ich dienen. Ich muss mich entscheiden, wem ich dienen will. Entweder dem Teufel zum Verderben oder dem Herrn Jesus zur ewigen Errettung. Da gibt es keinen Zwischenraum, keinen neutralen Raum. Also der Teufel steuert über seine Geister unbewusst die sündigen Menschen. Sie meinen, sie tun ihre eigenen Gedanken und ihren Willen, und es ist auch ein Stück so, aber gleichzeitig steuert sie der Teufel, ganz bestimmte Sünden zu tun, ganz bestimmte Dinge zu tun und zu lassen, und er hat sie in seiner Hand. Und sie können ihm gar nicht entfliehen, denn es gibt nur einen Bergungsort gegenüber dieser grausamen Herrschaft des Satans, und das ist der Herr Jesus. Er ist der einzige Befreier, der Einzige, der retten kann aus der Hand dieses grausamen Mörderengels, dieses grausamen gefallenen Engelfürsten. Und das ist eigentlich die Botschaft, die wirklich auch die Bibel uns zeigt. Wir können das nur eben so andeuten. Es gibt verschiedene Hierarchien, auch unter den bösen Engeln. Da gibt es Fürstentümer und Mächte und Gewalten. Wir wissen da nicht viel drüber. Wir lesen im Daniel, dass es da einen Fürsten über Griechenland gab, der dem Fürsten des Volkes Israel widerstand, ja, dem Engelfürsten. Das sind so Andeutungen, mehr wissen wir nicht. Wir müssen es auch nicht wissen. Wir müssen uns nicht mit dem Satan und seinen Engeln beschäftigen, sondern wir beschäftigen uns mit unserem herrlichen Herrn, der uns errettet hat. Das ist uns völlig genug. Aber wir wissen, diese Welt ist in dem Bösen. Der Satan ist legitimerweise der Fürst dieser Welt. Deswegen konnte er Christus bei der Versuchung in Matthäus 4 auch sagen, mir ist diese ganze Macht und Herrlichkeit der Reiche der Welt gegeben. Ist gegeben von wem? Von Gott. Geht gar nicht anders. Ja? Gott hat sie dem Widersacher übergeben für eine Zeit. Und wenn die Zeit gekommen ist, befiehlt Gott und es wird ihm weggenommen. Und er muss in den Abgrund. So wenig Macht hat der Teufel gegenüber dem lebendigen Gott. Ja, also das ist so diese Sache, die wir da sehen. Wir können vielleicht noch einmal einen Blick in die Offenbarung werfen. Offenbarung 12, Vers 7 bis 12, da sehen wir etwas von diesen unsichtbaren Mächten, deren Existenz eben uns normalerweise verborgen ist, die nur in der Bibel uns gezeigt werden. Da lesen wir dann in Bezug auf das Ende, die große Drangsalszeit, ganz am Ende der Zeit. Und es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen. Das ist auch ein Bild des Satan. Und der Drache und seine Engel kämpften, aber sie siegten nicht. Und ihre Stätte wurde nicht mehr im Himmel gefunden. Also die Bibel lehrt uns auch bei Hiob, der Satan hat als der Fürst dieser Welt auch noch Zugang zu dem Himmel als dem Thronsaal Gottes, zu dem Regierungsbezirk, würde ich einmal sagen, weil er eben da noch mit eingebaut ist. Und deswegen kann er auch die Menschen verklagen. Er ist ja der Verkläger der Brüder. Und in diesem Sinne war oder ist auch jetzt noch der Zugang und die Mächte der Finsternis werden beschrieben, sie herrschen in den himmlischen Bereichen. Dort, wo Christus und die guten Engel auch sind, dort, wo der Thronsaal Gottes ist, dort sind auch diese Mächte noch in gewisser Weise wirksam. Mehr wissen wir nicht, aber einmal werden sie dort aus diesem Himmelsbereich herausgeworfen und dann sind sie nur noch auf der Erde und dort versuchen sie so viel Unheil anzurichten, wie nur irgend möglich. Das wird die Zeit der großen Drangsal sein, wenn die Gemeinde bereits entrückt ist und wenn dann auf der Erde diese Stunde der Versuchung kommt, wenn sich Offenbarung 13 erfüllt, diese ganzen Dinge. Aber es ist ganz klar, der Feind kann niemals siegen gegen den Herrn Jesus und seine guten Engel. Und so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange, genannt der Teufel und der Satan. Also Teufel heißt ja Diabolos, der Verkläger, der Durcheinanderwerfer. Satan heißt Widersacher auf Hebräisch, der den ganzen Erdkreis verführt. Er wurde auf die Erde hinabgeworfen und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus. Denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte Tag und Nacht. Und sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Ja, das sehen wir wieder. Christus ist der Sieger und die, die sich zu dem Herrn Jesus halten, die haben Sieg über dieses böse, listige Engelwesen. Ja, das, was wir als nächstes erfahren in der Bibel, ist eben dieser katastrophale Einschnitt in der Geschichte der Menschheit, der Sündenfall. Und dort begegnen sich das erste Mal diese beiden Kreise, die Engelwelt und die Menschenwelt. Und wir wissen das in 1. Mose 3, wir lesen das vielleicht einmal Vers 1 bis 6, diese schreckliche Szene, wo unsere Vorfahren, die ersten Menschen, in Sünde verführt wurden und gefallen sind. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott, der Herr, gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Wir sehen hier schon den Lügner. Der Satan ist ja der Vater der Lüge. Wie er die einfache, klare Wahrheit verdreht, wie er versucht, Misstrauen zu säen gegen die Güte Gottes, die doch den ersten Menschen so offenbar war, als sie im Paradies, in dieser wunderbaren Umgebung, wo Gott so treu für sie gesorgt hat, Tag für Tag von den Früchten essen durften, genießen durften, was Gott ihnen bereitet hat. Aber der Mensch, er wollte mehr, er wollte alles. Er wollte ausgerechnet das, was Gott ihm in seiner Güte verboten hatte, nämlich die Frucht vom Baum der Erkenntnis. Und da kommt diese Schlange und verdreht das Wort Gottes und versucht, Misstrauen zu säen und leider gelingt es ihr. Sollte Gott wirklich gesagt haben, das sagt die Schlange auch heute noch. Und wohl dem, der mit einfältigem Glauben diese bösen Einflüsterungen widersteht und zurückweist. Da sprach die Frau zur Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen. Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Merkt ihr etwas? Die Schlange hat keine materielle Verführung an die ersten Menschen herangetragen. Konnte sie auch gar nicht, sie hatten ja alles. Sondern eine geistliche Verführung. Die Schlange hat gesagt, wieso wollt ihr denn abhängige Geschöpfe sein? Ihr könnt euch selber auf die gleiche Stufe wie Gott begeben. Ihr könnt werden wie Gott. Und das ist die große Versuchung, dass das Geschöpf sich gegen den Schöpfer erhebt und überhebt über ihn und versucht, sich ihm gleichzustellen. Der Mensch war doch gemacht im Ebenbild Gottes. Er hatte so viele Vorrechte, so viele Segnungen. Aber er wollte alles. Er wollte zu viel. Er wollte mehr. Er wollte sein wie Gott. Und das hat die Schlange ihm ins Herz gegeben. Und der Mensch hat sich für diese böse Irreführung geöffnet. Und deswegen überall, wo der Feind Wirkung zeigt, auch in der Gemeinde, auch unter Gläubigen, da ist Hochmut und sein wollen wie Gott, eine falsche Überfrömmigkeit, ein Merkmal und ein Verführungstrick des Teufels, ein Fallstrick. Und wahre Demut und Unterwerfung unter die souveräne Autorität Gottes ist etwas ganz, ganz Wichtiges, damit wir den Teufel überwinden können. Ein hochmütiger Mensch kann den Teufel nicht überwinden. Er ist von derselben Sünde überwunden, die der Satan selber auch so furchtbar verkörpert. Also deswegen Demut ist angesagt. Unterwerfung unter die gütige Herrschaft Gottes, dass wir gar nicht mehr sein wollen als begnadigte Geschöpfe, begnadigte Kinder Gottes. Das ist mehr, als wir irgend zu träumen wagten, mehr als wir je verdient hätten. Wir haben gar nichts verdient außer dem Gericht. Und es ist mehr als genug. Und wer mehr will, wer höher hinaus will, der kommt in ein schreckliches Gericht. Der kommt in Verführung und in die Fallstricke des Teufels hinein. Das lernen wir aus diesem traurigen Sündenfall. Vers 6, und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Damit war der Sündenfall geschehen. Damit war der Mensch, der sündlos und gut geschaffen war, entartet zu einem Geschöpf, der in weiten Teilen das Ebenbild des Teufels trug. Verdorben war, hochmütig, egoistisch, gierig, gierig nach immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und damit war auch die Schöpfung, der ganze Kosmos, auf eine geheimnisvolle Weise in Mitleidenschaft gezogen und hat ebenfalls die Spuren dieses Sündenfalls angenommen. Deswegen haben wir die Tatsache, dass der Löwe das Lamm frisst. Und wenn der Herr Jesus einmal auf Erden ist, dann wird der Löwe neben dem Lamm wieder ruhen und sie werden beide Gras fressen, so wie nämlich am Anfang alle Tiere Gras gefressen haben und kein Tier hat ein anderes getötet und gefressen. Ja? Also das war alles Folge des Sündenfalls, Folge dessen, dass der Satan als Fürst dieser Welt ein Stück weit seine Wesensart auch der Schöpfung mit aufgeprägt hat und prägen konnte. Wie das genau geschehen ist, wissen wir nicht, das ist ein Geheimnis, aber die Sünde ist, die Welt ist in Sünde gefallen, ein Stück weit mit dem Menschen und ist seither unter der Macht eben dieses bösen, gefallenen Geschöpfes. Und das ist eben diese Solidarität des sündigen Menschen mit dem Teufel, die ihn unter diese Herrschaft bringt. Der Mensch ist hochmütig und hat sich über Gott erhoben und will nicht, dass Gott über ihn herrscht. Der Mensch ist in Ungehorsam und Übertretung gefallen, so wie eben auch die Engel und der Satan selber. Und der Mensch hat sich damit in die Hand dieses bösen, listigen Fürsten gegeben, der ihn versucht zu verderben. Und das sagt ja der Herr Jesus, der liebende Retter. Er sagt, das Wesen des Teufels ist, dass er die Menschen betrügt und verdirbt und in den Abgrund reißen will. Letztlich wissen wir, die Hölle, dieses brennende Feuer, das ewig brennt, ist eigentlich nur bereitet dem Teufel und seinen Engeln. Sie waren von vornherein und sind ohne Möglichkeit einer Umkehr für diese Hölle bestimmt Und da gibt es natürlich gar keine Rettung, wie die Allversöhner meinen. Die meinen, alle Menschen, alle Sünder, auch die sich nicht bekehrt haben und letztlich auch der Teufel und seine Engel würden irgendwann versöhnen. Das ist eine große Lüge. Sie werden in diesen feurigen Pool geworfen und gerichtet. Aber eigentlich müsste dort kein Mensch sein. Aber der Teufel hat sich entschlossen, so viele Menschen wie möglich mit in sein Verderben hineinzureißen. Und das ist sein Geschäft, sein böses Geschäft auch heute noch. Und bei wie vielen Menschen gelingt es, weil sie nicht zu dem Herrn Jesus kommen wollen, bei dem sie Rettung finden könnten. Wie töricht, wie schrecklich ist es, wenn Menschen so an der ihnen angebotenen Errettung vorbeigehen und sich täuschen lassen von dem Bösen und mit in den Abgrund gerissen werden. Das müsste nicht sein. Ja? Aber der Feind versucht es so zu machen. Und es gibt nur einen drinnen aus dieser bösartigen Herrschaft des Teufels, die mit List und Macht die Menschen in der Sünde halten will. Und das ist der Herr Jesus, das Lamm Gottes, der Sohn Gottes, der für uns gestorben ist, der sich geopfert hat am Kreuz, um unsere Schuld zu tilgen. Das ist die einzige Rettung, die wir haben. Und da lesen wir mal etwas in Apostelgeschichte 26, Vers 18. Da sagt der erhöhte Herr dem Apostel Paulus, gibt ihm noch einmal eine Ermutigung für seinen Auftrag. Und da lesen wir, um ihnen die Augen zu öffnen, der Herr Jesus sendet den Apostel Paulus unter die Heiden, um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Herrschaft des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbteil unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Also jeder Mensch ist von Natur aus unter dem Machtbereich und der Herrschaft des Teufels. Aber wenn er sich zu Jesus Christus bekehrt, dann kann er aus diesem Machtbereich entfliehen. Wodurch? Durch Vergebung der Sünde. Das ist das Entscheidende. In dem Moment, wo meine Sünden vergeben sind, hat der Teufel nichts mehr an mir. Er kann mich nicht mehr gefangen halten. Er kann mich nicht mehr bestimmen. Ich bin befreit. Weil die Sünde ist die Machtbasis des Teufels. So einfach ist es. So klar. Und in dem Moment, wo ich den Herrn Jesus Christus als Retter und Herrn angenommen habe, bin ich geborgen in ihm. Und das lesen wir in einer Zentralstelle, die uns diese Tage immer wieder beschäftigen wird, im Kolosserbrief, wieder der Kolosserbrief, und zwar diesmal im ersten Kapitel. Das ist der Freibrief des Kindes Gottes gegenüber dem Teufel, auf den wir uns berufen dürfen, der Vollmacht und Kraft hat, weil der Herr Jesus dahinter steht. Dieser Freibrief lautet, ich lese mal ab Vers 11 in Kolosser 1, mit aller Kraft gestärkt, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut, mit Freuden, indem er dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Das dürfen wir auswendig lernen, ihr Lieben. Darauf dürfen wir uns berufen, wenn der Feind uns anficht. In dem Moment, wo wir Kinder Gottes wurden, wo wir uns bekehrt haben und gläubig wurden an den Herrn Jesus Christus, da sind wir herausgerettet worden von der mächtigen Hand Gottes, aus dem Machtbereich, dem Einflussbereich der Gewalt und Herrschaft der Finsternis. Vorher waren wir drin, gar keine Frage. Aber mit diesem Moment haben wir einen Stellungswechsel vollzogen. Vorher waren wir Sklaven des Teufels unter seiner Macht und mussten tun, was er will. Jetzt sind wir Untertanen in dem Königreich des Sohnes seiner Liebe. Herausgerettet aus der Macht der Finsternis. Der Teufel kann uns nicht mehr beherrschen. In Christus sind wir frei.
Wenn wir in Christus sind, müsste der Satan zuerst Christus antasten, wenn er zu uns und an uns kommen wollte. Und das kann er nicht. Herrliche Freiheit, ihr Lieben. Herrliche Freiheit in Christus. Was für eine Geborgenheit. Wir lesen noch einmal Kolosser 3, ganz verwandt. Da lesen wir, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Ihr Lieben, wenn wir eine solche Stellung haben in den himmlischen Örtern in Christus, wie könnte der Teufel uns antasten? Wie könnte er Gott antasten, den Allerhöchsten, in dem wir verborgen sind? Das geht doch nicht. Das ist eine herrliche Gewissheit der Errettung, der Geborgenheit in Christus und in Gott selbst. Und das wollen wir festhalten. Das ist die Grundlage dessen, was wir in diesen Vorträgen ausführen wollen. Wir haben als Kinder Gottes in Christus völlige Befreiung. Völlige Befreiung aus der Macht des Teufels. Der Teufel kann uns nicht antasten. Der Teufel hat das Recht, jeden sündigen Menschen anzutasten, zu beherrschen, zu verderben, zu quälen. Und wie oft tut er das? Wenn wir uns anschauen, diese modernen Besessenen, diese armen Menschen, die in den Psychiatrien sind, die gequält werden von inneren Stimmen, die ihnen sagen, bring dich um. Oder die, wie die Tiere existieren müssen, grausam, innerlich zerrissen, gequält. Sie sind unter der Macht des Teufels. Und der Teufel kann mit ihnen ein Stück weit machen, was er möchte. Weil sie Sünder sind, weil sie sich ihm ausgeliefert haben. Und genauso andere, die in den Selbstmord getrieben werden, die durch Drogen ruiniert werden, durch ein Sündenleben ruiniert werden, bis sie vielleicht am Ende den Verstand verlieren. Da gibt es so viel Elend. Alkoholismus, auch eine Geißel des Teufels. Aber aus dem allem hat uns der Herr Jesus frei gemacht. Wen der Sohn frei macht, den macht er wirklich frei. Was für eine herrliche Aussage, die wir lesen in Gottes Wort in Johannes 8. Es gibt also diese Macht des Teufels auch in einer besonderen Ausfertigung. Der Satan hat Macht über jeden Sünder in einer allgemeinen Weise. Aber der Widersacher hat eine besondere Macht über Leute, die sich ihm durch irgendwelche okkulten Sünden ausliefern und besonders seine Macht begehren. Das ist die Grundlage aller Zauberei, aller Hexerei, all dieser üblen Dinge, Schamanen, Gesundbeter, irgendwelche Medizinmänner, irgendwelche Heiler. Das gab es ja auch in Russland, ich glaube, die hießen Babuschkas, wenn ich so richtig weiß, oder noch ein bisschen anders. Gibt es überall, ja, auch im Katholischen, irgendwelche Frauen, die mit dem Vater Unser Zauber heilen wollen, katholische Riten und solche Dinge, alles das. Dort, wo der Mensch übernatürliche Kräfte und übernatürliche Erkenntnisse aus dem Reich der Finsternis haben will, dort bekommt der Feind noch einmal eine besondere Macht und Einflussmöglichkeit über Menschen, die sich ihm ausliefern. Ja? Und dort kommt es dann auch zu solchen Dingen wie Besessenheit, und da werden wir ja im nächsten Vortrag drüber hören, wo tatsächlich Menschen in einen Zustand kommen, wo eine andere Macht erkennbar das Steuer übernimmt. Ja, das sieht man dann zum Beispiel in der Psychiatrie, wenn es da Frauen gibt, aus denen plötzlich eine Männerstimme spricht und die 5 Pfleger gegen die Wand werfen. Ja, da merkt man, oha, das ist jetzt nicht mehr normal, sondern hier ist eine Macht im Spiel. Ja, und solche Dinge passieren auch heute noch in unserer aufgeklärten Zeit. Heute sagt man, das ist eine Geisteskrankheit und versucht die Leute mit Drogen zu beruhigen, aber in Wirklichkeit ist es in vielen Fällen eben Besessenheit, so wie es auch damals war in der Bibel, wo viele Leute in Israel dämonisiert waren, das heißt ein Stück weit von diesen Geistern ergriffen und so gesteuert waren, dass sie nicht mehr Herr ihrer selbst waren. Und das ist ja im eigentlichen Sinn Besessenheit oder Dämonisierung, wie wir es verstehen wo wir uns auch auseinandersetzen werden, bei Ungläubigen, bei Kindern dieser Welt, bei Sündern, die sich auch noch speziell mit dem Feind in Verbindung setzen, da kann so etwas passieren. Ja? Spiritismus, Geisterbefragung, Wahrsagen, ja? Da gibt es ja diese ganze Latte von Sünden, verschiedene Aberglaubensformen, Horoskope, Astrologie, über solche Kanäle, auch über moderne Heilmethoden, Reiki, Tai Chi, Yoga, Akupunktur, kann ein Mensch unter die Macht von solchen bösen Geistern kommen in einer besonderen Weise. Und dann fangen die an, in das Leben hinein zu funken, zum Beispiel indem die Leute plötzlich geistesabwesend werden, gesteuert werden, unter Hypnose völlig andere Dinge tun, als sie sonst normalerweise tun würden, übernatürliche Kräfte entwickeln, Hellseherei zum Beispiel, oder indem sie auf der anderen Seite eben auch quälende Symptome bekommen, Selbstmordgedanken, dass sie Stimmen hören, dass sie plötzlich überall Dämonenfratzen sehen und gar nicht mehr richtig lebenstüchtig sind. Das sind dann so Fälle, wo man sagen muss, da hat sich jemand dem Feind in einer besonderen Weise geöffnet und dann versucht der Feind, seine zerstörerische Macht auch in besonderer Weise auszuüben durch solche Menschen. Wohlgemerkt, das ist nach der Lehre der Bibel nur bei sündigen Menschen möglich, die keine Kinder Gottes sind. Ja? Kinder Gottes haben da eine ganz andere Stellung. Sie sind eben laut Kolosser 1,13 erlöst mit dem Blut Jesu Christi und sie sind herausgenommen aus diesen furchtbaren Machtwirkungen des Widersachers. Und das wollen wir noch einmal uns bewusst machen, noch einmal diese große Befreiungsurkunde. Gott hat uns errettet. Wenn wir Kinder Gottes sind, dann dürfen wir das ganz bewusst für uns in Anspruch nehmen. Gott hat uns errettet aus dem Machtbereich der Finsternis heraus, aus der Herrschaft der Finsternis. Da sind wir nicht mehr, wenn wir in Christus sind. Da waren wir einmal, aber wir sind es nicht mehr. Wir sind bei dem Sieger. Wir sind geborgen in dem, der viel mehr Macht hat als der Feind, unserem Herrn Jesus Christus. Da sind wir geborgen. Wir sind in dem Reich des Sohnes seiner Liebe und unter seiner Königsherrschaft. Wer könnte uns antasten? Er ist doch der König der Könige, der Herr aller Herren. Er hat den Teufel und die Welt und die Sünde besiegt. All das kann uns nicht mehr antasten, uns nicht mehr überwinden. Wenn wir in Christus sind, wenn wir in seinem Reich sind, dann hat der Teufel verloren. Kann er nichts mehr tun. Er kann uns sehr wohl noch anfechten, aber nicht mehr beherrschen. Da werden wir noch drauf kommen. Ja, es gibt ein natürliches Maß an Anfechtung. Das ist ganz normal für jeden Gläubigen. Der Satan darf die Gläubigen versuchen. Er darf sie ein Stück auch angreifen in gewisser Hinsicht, am Dienst versuchen zu hindern. Er darf versuchen, sie auch irre zu führen durch falsche Lehre. Aber in dem haben die Gläubigen Sieg. Sie müssen da nicht unterliegen, weil letztlich sind sie von dem Sieger geborgen. Und alle diese Einwirkungen, die auf Okkultismus beruhen, Zwanghaftigkeit, Lästergedanken, Selbstmordgedanken, massive Depressionen, Psychosen und so weiter, diese Dinge, das muss ein Kind Gottes nicht erdulden. Da hat ein Kind Gottes ein Anrecht auf Befreiung davon. Und wenn da etwas passiert, da werden wir beim nächsten Vortrag kommen, dann gibt es Wege, biblische Wege, indem man sich zu dem Herrn Jesus wendet unter Bekenntnis der Sünden und Buße, wo dann auch eine solche Belastung oder ein solcher Angriff des Bösen zurückgeschlagen werden muss, weil der Herr Jesus ist und bleibt der Sieger. Er hat den Satan entwaffnet und entmachtet. Kolosser 2 haben wir schon gelesen, durch seinen Triumph am Kreuz. Und das bleibt gültig. Und das dürfen wir im Glauben für uns in Anspruch nehmen, wenn wir Kinder Gottes sind. Noch einmal diese Grundlage, die Grundlage für den Sieg, den wir haben über den Bösen, ist der Herr Jesus und sein vollkommenes Sühnopfer. Ohne den Herrn, ohne dass er Sühnung getan hätte für unsere Schuld, wären wir immer noch unter der Macht des Teufels. Das muss uns ganz klar sein. Die einzige Grundlage für unsere Errettung ist das Blut des Lammes, dieses herrlichen Herrn, der aus Barmherzigkeit, aus Liebe sich für sündige, rebellische Menschen hingegeben hat am Kreuz, der alle unsere Schuld und Sünde getragen und gesühnt hat. Das ist das Fundament. Und das muss ich auch glauben. Manche Menschen quält der Teufel, indem er ihnen einredet, ach, ich habe doch keine Vergebung der Sünden. Ich habe Sünden begangen, die kann das Blut Jesu Christi nicht reinigen. Ihr Lieben, so etwas ist eine Lüge. Das Blut Jesu Christi als des Sohnes Gottes, der so herrlich, so groß und erhaben ist, der dem Vater allezeit wohlgefällig war, dieses Opferblut hat die Macht, jede Sünde zu tilgen, alles wegzunehmen. Da gibt es nichts, was davon nicht getilgt werden könnte. Es ist eine vollkommene Versöhnung, ein vollkommenes Sühnopfer, eine vollkommene Erlösung, die der Herr Jesus geschaffen hat. Und genau das versucht der Teufel in Frage zu stellen und sagt dann, ich habe bestimmt keine Vergebung, ich habe bestimmt keine Gnade bei Gott. Und dann drückt er die Menschen in Verzweiflung und Finsternis und Umnachtung hinein. Und dabei ist doch dieses Gnadenlicht für jeden Menschen freigegeben. Jeder darf hinzukommen, darf diese Vergebung empfangen, darf diese Errettung aus der Macht der Finsternis empfangen. Unser Freibrief, 1. Petrus 2, Vers 24, einfach nochmal ein paar solche Bibelstellen, da gibt es ja viel mehr, aber das müssen wir uns vor Augen führen, wenn wir auch angefochten sind vom Feind. Von dem Herrn Jesus heißt es, er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir, den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Das ist das Fundament. Darauf dürfen wir uns berufen. Und das Heilmittel gegen die Anfechtungen des Bösen ist die Berufung auf die freie Gnade und auf das vollkommene Werk des Blutes, des Opfertodes Jesu Christi. Dort finden wir Frieden, Kraft und Sieg und die Gewissheit der Befreiung. Römer 5, Vers 18 bis 21, noch so eine zentrale Bibelstelle, an die wir uns immer wieder erinnern dürfen, wenn wir vielleicht auch mal angefochten sind von dem Widersacher. Da lesen wir also, wie nun durch die Übertretung des einen die Verurteilung für alle Menschen kam. Also Adam hat gesündigt und alle Menschen sind seitdem Sünder. So kommt auch durch die Gerechtigkeit des einen, nämlich des Herrn Jesus, für alle Menschen die Rechtfertigung, die Leben gibt. Der Satan kann einen Gerechten nicht antasten. Nur einen Sünder. Und deswegen kann er uns nicht antasten, weil wir Gerechte sind in Christus. Denn gleich wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten gemacht, in die Stellung von Gerechten versetzt. Das ist unsere Stellung, ihr Lieben. Wenn wir dem Herrn Jesus angehören, dann sind wir Gerechte in Christus. In uns selbst sind wir nichts anderes als Sünder, aber in Christus sind wir Gerechte. Gerecht gemacht durch sein Opferblut. Und das ist unsere Stellung. Wenn wir die gegenüber dem Feind im Glauben aufrechterhalten, kann er uns nicht antasten. Da werden wir auch noch drauf kommen, das ist die Waffenrüstung, der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Das ist die Gerechtigkeit Christi, die uns angerechnet wird und die wir festhalten müssen, damit der Verkläger uns nicht runterdrücken kann und fertig machen kann mit seinen Lügen. Das Gesetz aber ist daneben hereingekommen, damit das Maß der Übertretung voll würde. Und das ist ein wunderbarer Satz, der jetzt kommt. Wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmend geworden. Also das Maß der Sünde ist bis an den Rand des Gefäßes gekommen. Aber die Gnade ist noch größer. Sie strömt über und sie überwindet alle unsere Sündenschuld. Das ist der Sieg, den der Herr Jesus für uns errungen hat. Damit wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Also wir dürfen letztlich den Widersacher überwinden und wir dürfen mit dem Herrn Jesus leben in Gerechtigkeit, in Begnadigung, im Heil des Herrn, bis der Teufel endgültig überwunden ist. Wir dürfen im Sieg leben, im Sieg Jesu Christi. Und dieser Sieg, der ist eben proklamiert, wir haben das schon in Kolosser 2 gelesen, dass der Herr Jesus hat den Teufel entmachtet, entwaffnet, ihm die Waffenrüstung ausgezogen, wie einem besiegten Soldaten. Und dieser Sieg ist auch in 1. Johannes 3 wunderbar protokolliert und festgehalten für die Ewigkeit, für uns Gläubige, dass wir uns im Glauben darauf berufen können. 1. Johannes 3, Vers 8. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Ist es nicht ein herrlicher Satz? Das ist eine Verheißung, die dürfen wir auch in Anspruch nehmen, wenn wir beten für Menschen, in denen dieses Wirken des Widersachers zum Schrecklichen, zum Verderbnis so deutlich wird, für gequälte und verfinsterte Menschen. Wir dürfen beten, Herr Jesus, du bist doch offenbar geworden, um die Werke des Teufels zu zerstören, sie zunichte zu machen. Erweise deine Gnade und deine Macht auch an diesen Menschen. So dürfen wir bitten. Und wir dürfen wissen, wenn der Feind uns angreifen will, ich gehöre dem Herrn Jesus, der doch die Werke des Teufels zerstört hat. Und deswegen darf ich dem Widersacher im Glauben widerstehen. Ich muss nicht das annehmen, wenn er mich versucht anzugreifen, sondern ich darf wissen, der Herr Jesus ist von Ewigkeit her der Sieger. Und dieser Sieg ist ja schon vorgeschattet in diesem wunderbaren Wort in 1. Mose 3, wo von dem Samen der Frau die Rede ist, von diesem herrlichen Nachkommen der Frau. Das lesen wir noch einmal, 1. Mose 3, Vers 15, wo Gott sagt, nach dem Sündenfall, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, also zwischen der Schlange und der Frau, zwischen deinem Samen, also deinem Nachkommen, und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Das ist etwas Gewaltiges. Wisst ihr, genau kann man übersetzen, der Satan wird den Same der Frau, den Messias, die Ferse zermalmen. Und genau das ist geschehen, als der Herr Jesus ans Kreuz genagelt wurde. Bei diesen römischen Kreuzigungen hat man die Füße festgenagelt am Kreuz, damit die Gekreuzigten sich noch etwas aufrichten könnten, um ihre Qual zu verlängern. Aber der Herr Jesus, der Gekreuzigte, er würde der Schlange den Kopf zertreten. Und das ist der Tod, das ist das Aus für die Schlange. Ja, wenn ich eine Giftschlange habe, so giftig und gefährlich sie ist, wenn der Kopf zertreten ist, dann macht die nichts mehr, dann ist sie fertig. Und das ist diese herrliche Verheißung, die der Herr Jesus eingelöst hat durch seinen Opfertod am Kreuz, die er bekräftigt hat durch seine herrliche Auferstehung. Und er ist jetzt zur Rechten Gottes in den Himmeln. Er ist der Sieger, er ist der Herr. Und Engel und Mächte sind ihm unterworfen, heißt es im 1. Petrusbrief. Auch der Teufel, auch alle seine Engel sind dem Herrn Jesus unterworfen. Nichts kann den antasten, der dem Herrn Jesus, dem großen Sieger, angehört. Und deswegen wollen wir das festhalten. Zum Schluss noch einmal. In dem Herrn Jesus hat jedes Kind Gottes Sieg über den Teufel. Sieg über seine Anschläge und Listen. Sieg und Kraft, den Feind zu überwinden. Wir brauchen nicht uns von dem Widersacher knechten lassen. Wir brauchen uns von dem Widersacher nicht versklaven und quälen lassen, sondern wir haben eigentlich das Anrecht als Kinder Gottes, dass wir frei sind von dem allem. Wir werden nachher noch drauf kommen. Ein Kind Gottes kann dieses Anrecht ein Stück verlieren, indem es sich mutwillig in Sünde begibt, indem es mutwillig spielt mit diesen Mächten der Finsternis. Dann hat der Feind auch gewisse Einwirkungsmöglichkeiten. Aber sobald ein Kind Gottes darüber Buße tut und sich wieder klar zu dem Herrn stellt, muss der Feind wieder weichen. Ja? Unsere Stellung ist herausgerettet aus der Macht der Finsternis, hineinversetzt in das Königsreich, in die Königsherrschaft des Sohnes seiner Liebe. In Christus überwinden wir weit. Und damit will ich schließen. Ich möchte vielleicht noch am Schluss beten mit uns. Wollen wir dazu aufstehen?